Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, gab es schon mal eine Ikone in der Reichenbacher Freikirche? Ich habe heute vor, eine Ikone als allererstes mit euch zu besprechen. Gab es schon mal sowas? Ja? Bin ich der Erste? Vielleicht in 100 Jahren der Erste? Lasst nicht zu viel Zeit vergehen, bis die nächsten Ikonen kommen. Sie sind geistlich sehr, sehr reich, wenn man sich ihnen nähert. Und als ich nochmal gestern nochmal alles überdacht habe, was ich mit euch im März besprechen wollte, dachte ich, nee, du musst anders einsteigen in das Thema. Das fiel mir gestern ein. Und der arme Martin Eichler musste dann das noch schnell einarbeiten und da bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er so flexibel ist. Warum habe ich mich so entschlossen? Ich habe wirklich, das ist ja enorm, dass man hier zweimal 15 Minuten Zeit hat zum Reden. Ja. Also das gibt es ja in den evangelischen Kirchen gar nicht. Da muss man nach 10 Minuten in die Schlussgruppe einbiegen. Ja. Das ist ja großartig. Und da habe ich mir ausführlich natürlich wie vorbereitet und so weiter. Natürlich, selbstverständlich, man muss ja sagen, man muss sich ja fragen, was man sagt und das gründlich überlegen. Und da habe ich immer von gedacht, was hat der Mensch für Sehnsucht? Und er muss doch Sehnsucht nach der Ewigkeit und nach Gott haben. Und das ging so seitenlang. Ja. Keine Bange, ich lese es nicht alles vor. Und gestern Morgen, das war sicherlich schon ein pfingstlicher Geistesblitz, sagte ich, nee, das geht ja eigentlich bei dem Thema gar nicht, dass wir uns nur als Menschen um uns selber drehen. Was wir empfinden, was wir für Pläne haben, was für eine Sehnsucht nach Glück in unseren Herzen ist, das zuerst. Und da fiel mir diese berühmte Ikone ein. Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir über die Sehnsucht reden, dann müssen wir zunächst über die Sehnsucht Gottes nach uns sprechen. Das kommt vor aller Sehnsucht. Gott hat eine Sehnsucht nach uns. Ach, wir Menschen haben die furchtbare Angewohnheit, dass wir uns so um uns selber drehen. Mit dem, was uns betrifft. Nachdem wir Recht haben oder wie wir uns gerade fühlen und befinden. Und das ist richtig super und wichtig, dass wir darüber reden. Aber lasst uns zuerst reden über die Sehnsucht Gottes nach uns. Und da gibt es also wahrscheinlich nichts Besseres, nichts Eindrücklicheres als eine russische Ikone von Sergei Rubljow, das ist die berühmteste aller Ikonen. Und wie ich finde, auch die tiefsinnigste und schönste, und sie passt wunderbar zu Pfingsten. Als Sergei Rubljow, 13. Jahrhundert, im berühmten Kloster bei Moskau, ein Mönch, er malt Ikonen, das sind keine Bilder, die da entstehen, sondern es sind Ikonen, die das abbilden, was als Wirklichkeit hinter diesen Bildern steht. Also wenn man sagt, das ist jetzt ein Bild, dann hat man mit dieser Projektion recht, aber wenn man vor der Original-Ikone steht, da verehrt man das, was dahinter als Wirklichkeit sich befindet. Und das ist hier die heilige Dreifaltigkeit. Die Ikonen werden gemalt unter Gebet, unter Fasten. Ich war mit einer Gruppe vor 2 Jahren in Lemberg in der Ukraine und wir hatten eine junge Ikonenmalerin bei uns zu Gast. Sie malt Ikonen unter Fasten und Gebet und weiß sich ganz in der Nähe Gottes, wenn sie malen. Das war sehr eindrücklich. Eine moderne junge Frau, Ende 20, verheiratet, wunderbar. Und sie mag Ikonen, weil sie weiß, dass sie diesen Auftrag der Verkündigung von Gott hat. Sergei Bubliow, ein Mönch, malt die heilige Dreifaltigkeit. Das kommt erst nächsten Sonntag eigentlich im Kirchenjahr, Trinitatis, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Aber zu Pfingsten ist das unbedingt auch das richtige Bild. Die Ikonen sind geheimnisvolle Dinge, denen man sich nur sehr vorsichtig annähern darf, wo man betrachten kann, um zu begreifen, was dahinter steht. Wir waren gerade mit dem Bibelmobil eine Woche vor den Flüchtlingsheimen, Flüchtlingsunterkünften unterwegs. Gestern, vorgestern waren wir auf dem Marienplatz in Dolles. Ich habe mal ein paar Prospekte auch hingelegt vom Bibelmobil. Wir waren in Löbau, zwei Tage, einen Tag in Friedersdorf bei Löbau, in Zittau. Und da sind natürlich auch wieder viele Moslems gewesen. Und wir haben ja mehrere Kritikpunkte an den Christen. Ein Hauptkritikpunkt ist, ihr glaubt nicht an einen Gott, ihr glaubt ja an drei Götter. Nämlich an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Stimmt's? Also, euch ist das bestimmt bekannt. Einer der Hauptpunkte. Und wir haben Mühe zu erklären, nein, wir glauben an einen Gott, aber an drei Personen. Das muss man etwas erklären. Und es gibt wunderbare Ikonen, die versuchen das zu erklären. In der Christenlehre, in der Jungschar, habe ich immer eine Ikone verwendet, da sieht man einen Menschen mit drei verschiedenen Gesichtern, da vorne links und rechts. Eine Gottheit in drei Personen, die sich sozusagen in drei Hauptrichtungen äußern. Und Andrei Rubeljow nimmt hier etwas auf, was im Alten Testament sozusagen vorgeschattet ist, im Blick auf die heilige Dreifaltigkeit, nämlich es besuchen drei Männer Abraham im Heim Mamre. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Eine wunderbare Geschichte über Gastfreundschaft. Drei Personen nähern sich Abraham und zum Schluss stellt er fest, da ist mir der lebendige Gott persönlich begegnet. In der Gestalt von drei Engeln, drei Männern. Das nimmt Andrei Rubeljow auf und sagt, das ist sozusagen schon im Heilsplan Gottes vorbedacht worden, dass er uns die heilige Dreifaltigkeit näher bringt, auf die jeder Christenmensch getauft ist. Vater, Sohn und Heiliger. Und wir tun im Anschluss an den Philipperbrief, Kapitel 2, einen Blick in die himmlische Welt. Da lässt uns ja Paulus einen Blick in die himmlische Welt tun, als er uns beschreibt, wie Jesus aus der himmlischen Welt freiwillig auf die Erde kommt, leidet, getötet wird, aufersteht und in die himmlische Welt im Himmelfahrt zurückkehrt und von dort sendet der Vater und den Sohn und der Sohn den Heiligen Geist. Philipper 2. Das nimmt er auf. Und wir haben hier die drei Personen versammelt um den Altar. Wir sehen das Abendmahl, ein himmlisches Mahl. Und zu Ikonen gibt es keine Beschreibung, weil sie festgelegt sind. Jeder orthodoxe Gläubige weiß ganz genau, was mit den Ikonen zu sagen gesagt wird. Also da steht jetzt nicht rechts daneben, Folgendes ist das, und ihr sollt euch die Bedeutung zu Herzen nehmen, sondern man versenkt sich in die Ikone und erfasst die Wahrheit dieser Ikone. Da sehen wir, wie die drei Personen der heiligen Dreifaltigkeit, wie der lebendige Gott selber sozusagen einen himmlischen Ratschluss mit sich selber hält. Drei Personen sind im vertrauten Gespräch miteinander. Sie neigen einander die Köpfe zu, halten Abstand, aber sind ganz eng beieinander. Was beraten sie da im Himmel? Gott Vater, offensichtlich der Engel in der Mitte. Es deutet dieses wallende wunderbare blaue Gewand an, das das Gott Vater ist. Jetzt weiß man nicht mehr, ist links oder rechts Jesus und der Heilige Geist. Das kann man nicht mehr feststellen. Ist auch gar nicht wichtig. Die Stäbe, die die Engelfiguren in den Händen halten, ganz zarte Wanderstäbe, sind geneigt. Sie deuten an, dass diese Figuren, dass diese Personen unterwegs sind. Jesus kommt auf die Erde. Er ist bereit, wahrscheinlich die von uns aus gesehen rechte Figur, er unterwirft sich dem Willen des Vaters und ist gleichzeitig selber bereit, den Opferweg zu gehen. Er hält den Wanderstab in der Hand und er ist bereit, auf die Erde zu kommen. Genau so der Tröster, der Heilige Geist, will nicht sozusagen im Himmel bleiben, sondern Jesus sagt in der Ankündigung seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt: Ich muss zum Vater gehen, damit ich euch den Tröster, den Heiligen Geist senden kann. Er macht sich, der Heilige Geist, auf, um bei denen zu sein, die zum Glauben kommen sollen und die schon glauben. Und das alles wird zusammengefasst mit der großen Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Es ist ein tiefes Geheimnis, warum wir leben, warum Gott uns ins Leben gerufen hat. Warum das alles so ist, wie es ist auf der Welt. Aber über dem allen steht, Gott wollte in Ewigkeit nicht alleine bleiben, sondern er wollte ein Du haben, einen Menschen, den er ansprechen kann, mit dem er in Kontakt kommt. Wir wissen jetzt in den Zeiten, wie wertvoll Kontakt ist und dass man sich auch mit einem Blick verstehen kann. Und mit Blicken umarmen kann und sagen kann: Du, ich schätze dich, wie froh bin ich, dass du in meiner Nähe bist. Und darum war auch die Überschrift in der vergangenen Woche mit dem Bibelmobil: Mit Abstand nahe sein. Das war unser Motto. Das haben viele, ich war so 300 Menschen wahrgenommen in dieser Woche, mit einem klaren Parcours, mit klaren Abstandsregeln. Wir leben in dieser Welt und Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir uns der Situation entsprechend verhalten. Das möchte ich als erstes heute Morgen uns deutlich sagen. Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Nach jedem Menschen. Wie alt, wie jung, wie krank, wie arm, wie reich. Gott hat eine Sehnsucht nach uns Menschen. Und das finde ich großartig, dass wir das uns sagen können. Gott hat eine Sehnsucht nach dir und Jesus geht freiwillig auf diese Welt, kommt in unsere Welt und ist uns nahe. Pfingsten. Wir haben diese Sehnsucht Gottes wahrlich nicht verdient. Das müssen wir als zweites ganz klar machen. Verdient haben wir das alles auch nicht. Wir kreisen um uns selber, wir sind egoistisch. Wir sind wirklich Menschen, die Gott ablehnen? In welcher Weise tun wir das? Wir haben jetzt gerade von Andreas den Text gehört, da aus dem Prediger Salomo. Das kann man so unterschiedlich übersetzen, das ist ja im Hebräischen, und es kann sein, dass der Prediger sagen will: Gott hat eine Sehnsucht in unser Herz gelegt nach der Ewigkeit, damit wir Gott erkennen. Aber das ist nach unseren Erfahrungen, nach dem, was wir auch aus den Jahrhunderten wissen, aus den Religionen wissen, kein zwingender Schluss. Ist es wirklich so, dass jeder Mensch eine Sehnsucht nach Gott hat, nach Ewigkeit? Wenn wir an unsere Mitmenschen denken, hat in Reichenbach jeder eine Sehnsucht nach Gott? Oder ist es nicht so, Das ist ein geprägter Satz von einem Berliner Pfarrer, dass der Mensch vergessen hat, dass er Gott vergessen hat. Das heißt also, die Generationen vor uns sind schon Generationen, die Gott vergessen haben. Das konnte ich bei meiner Jugendarbeit 14 Jahre lang in den von Kohle geprägten Dörfern und der Stadt Hoyerswerda im Genügenden feststellen. Da waren schon manchmal die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern aus der Kirche ausgetreten. Gott spielte keine Rolle. Sehnsucht nach Gott. Also es gibt einen ganz berühmten Menschen, der heißt Malcolm Muggeridge. Ich habe mal das ganz total zerfledderte Buch mitgebracht, das habe ich schon so oft genannt gehabt. Der hat schon in den 70er Jahren Folgendes gesagt. Das war der Chefredakteur von der englischen Satirezeitschrift Punch. Das ist sowas wie der englische Eulenspiegel, ja. War der Chefredakteur. Und kam mit Anfang Mitte 50 zum Glauben an Jesus Christus. Und erinnerte sich dann, wie war denn das eigentlich in meinem Leben? Habe ich eine Sehnsucht nach Gott gehabt? Und Gott hat sozusagen sich offenbart und auf diese Sehnsucht den Glauben draufgesetzt. Und dann sagt er in diesem Buch, auf die Frage, gibt es einen Gott? Folgendes: Ich für meine Person wäre sehr glücklich, wenn ich diese Frage nachdrücklich verneinen könnte. Meiner Natur nach würde ich mich gern mit dem abfinden, was diese Welt uns anzubieten hat, und jeden Gedanken an einen göttlichen Plan oder Ratschluss sowie an eine Gottheit, die hinausführt, als Richtorei der Spezies Mensch abtun. Und dann fällt noch weiter aus, ich wollte eigentlich nie etwas mit Gott zu tun haben. Ich war mir selber genug, ich war erfolgreich, ich war reich, ich konnte mir alles leisten. Süß waren die Düfte dieser Welt, sagt er. Mich hat nie nach einem Gott verlangt. Und dann sagt er, und das ist besonders eindrücklich und das trifft vielleicht unsere Situation hier in unserer Gegend auch nochmal deutlicher als die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Er sagt, von sich aus greift Gott nach mir. Es fällt ein Schatten auf meine Wichtigtuerei. Es fällt ein Schatten auf meine ganzen billigen Vergnügungen. Und er schreibt dann, leider ist er, tot oder lebendig, immer noch Gott. Und der Zeiger der Ewigkeit rückt weiter, auch wenn alle Uhren der Welt zu ticken aufhören. Er merkt plötzlich, das schildert dann er in der Rückschau, dass Gott in sein Leben einbricht. Und dann fängt er an zu glauben, als er sich merkte, dass Gott Realität ist. Ich hoffe, dass das, was Malcolm Muggeridge erlebt hat, Wirklichkeit wird bei vielen Menschen in der Lausitz. Bei vielen Menschen auf dieser Welt. Gott hat 1000 Möglichkeiten zu retten aus der Not. Gott hat 1000 Möglichkeiten und wir müssen ihn im Gebet bestürmen, dass er diese Möglichkeiten in Gang setzt und dass wir als Christen gute Vorbilder sind, die andere einladen. Und dass Menschen zum Glauben kommen, nicht aus der Sehnsucht des Herzens heraus, ich glaube, das ist auch bei vielen Menschen da, dann das, ja, so ist es, aber bei vielen Menschen ist es nicht da und Gott muss mit seiner ganzen Macht auf uns Menschen zukommen, die wir harte Herzen haben und sagen, ich bin da und setze dich mit mir auseinander, glaube an mich, baue dein Leben nicht auf Sand, sondern auf Vertrauen zu mir. Und das ist ein Wunder. Und das ist durchaus vergleichbar mit der Schöpfung der Welt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Lukas 15. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist das ein fundamentales Ereignis im Himmel und auf Erden. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut. Also, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird sozusagen ein Mensch zum Ziel seines Lebens geführt, und das ist ja ein Kraftakt Gottes. Durch seine Macht kann er bewirken, dass Menschen zum Glauben kommen und erkennen, wer der wahre Gott ist. Das betrachten wir so in unser Christsein. Ein Kraftakt Gottes. Die Sehnsucht treibt ihn, sich zu offenbaren und uns nahe zu sein. Karl Barth, ein berühmter Theologe, hat Anfang des Jahrhunderts gesagt, nein, der Mensch hat von sich aus nicht das Verlangen nach Gott. Das war lange vor Malcolm Muggeridge. Karl Barth hat gesagt, Gott muss einbrechen in das Leben mit seiner Macht. Wir Menschen wenden uns von Gott ab. Unser ganzes Sinnen und Trachten ist darauf gerichtet, uns selber zu verwirklichen, um uns selber zu kreisen, mit uns selber zu beschäftigen. So finden wir, glaube ich, beide Linien in der Bibel. Es ist schön, wenn Menschen Sehnsucht haben und dann diese Sehnsucht befriedigt wird nach Gott. Ich glaube, Frauen, Mädchen haben da einen ganz anderen emotionalen Zugang. Die sind wirklich da echt im Vorteil. Bei uns Männern muss Gott oft mehr arbeiten. Wir brauchen Anstöße, wir brauchen auch vielleicht manchmal tiefes Fallen, damit wir zu Verstand kommen, der von Gott geprägt ist. Haben wir solche Erzeugnisse so in unserer Gegend, wo Menschen eine Ahnung von Gott haben, aber das eben noch nicht gestalten lässt? Ich bin einem Mann begegnet, der in unsere Gegend kam, mit Sabine Schnabowitz. Wir haben dann Schuljugendarbeit in Kodersdorf gemacht, Pascal Schnabowitz, 2008 verstorben. Und ich habe mal ein paar seiner Gedichte mitgebracht. Über einen längeren Weg wurde er ein Christ. Er hat zunächst mal gemerkt, dass er eine unstillbare Sehnsucht nach Leben in sich trägt. Und hat dann die Erfüllung gefunden, ja, Gott ist bei mir. Er schreibt in Werl, die Ausgeburt der Hölle, unfähig zu lieben, gezügelt zu bösen Trieben, vertrieben aus dem Paradies, geworfen ins finstere Verlies, das Gefangenschaft hieß, wo der Hass brodelnd fließt und sich über allen Köpfen ergießt, jeder auf jeden schießt, das Herz sich an Gittern aufspießt. Und dann kam er zum Glauben, lernte seine Frau kennen und kam nach Kodersdorf und starb 2008 durch einen goldenen Schuss, als er keine Medikamente hatte in Wuppertal. Eines seiner letzten Gedichte in Kodersdorf geschrieben, warum Gottes Wort, wenn Menschenwort gesetzt ist. Jeder braut sein eigenes Süppchen und hört und lebt Gottes Wort nur dann, wenn es ihm für sein eigenes Leben nützlich erscheint. Es ruft viele Kritiker auf den Plan. Gottes Wort wird nicht verbreitet. Es wird in Hinterstübchen und hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Anstatt stolz zu sein, ist es mit viel Scham, Spott und Problematischem belegt. Also wer sich das mit nach Hause nehmen möchte, kann man mal wegnehmen. Ich habe so 20 Exemplare mitgebracht. Letzte Bemerkung vor einem Lied. Natürlich nimmt Gott unsere Sehnsucht als Menschen ernst. Er knüpft an unsere Kultur, an unsere Religion, an unsere Situation. Er knüpft an unsere Sehnsucht.